möchte Ihnen heute Morgen die große Freude wünschen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir wollen miteinander das alte Osterlied singen. Christ ist erstanden, 75, alle drei Verse. Wir haben einen lebendigen Herrn, wir wollen mit ihm reden im Gebet. Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass du unumschränkte Macht und Herrschaft hast. Nicht nur in der ewigen Welt, sondern auch hier in unserer Welt. Du hast alles unter deine Füße getan. Und es ist nichts, was dir widerstehen kann. Wir möchten dich heute Morgen bitten, komm du auch als der Herr in unser Leben. Du kannst alles von Grund auf erneuern. Du kannst verhängnisvolle Dinge in unserem Leben abschließen, wegtun und vergeben und Neues hervorbringen. Und du kannst aus unserem ganzen Leben etwas machen, dir zur Ehre, zur Verherrlichung deines Namens. Wir wollen dir in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Wir freuen uns, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Amen. Wir hören einen Satz aus einer Sonate für Flöte und Orgel.
In der
Auferstehung Jesu geht es nicht nur um die Wiederherstellung unseres kranken Leibes. Es geht sogar um einen auffälligen Kontrast. Der Auferstehungsleib Jesu, der ist in einer ganz neuen Qualität da. Das ist viel größer, viel wunderbarer als der Leib der Schwachheit vorher. Und das gilt auch dann für uns, wenn wir einmal auferweckt werden von den Toten. Wir tragen zwar noch unseren Leib, und doch ist es ein ganz neuer Leib. Ein vollkommener Leib, ein Leib ohne Schwäche und ohne Fehler. Ich lese aus 1. Korinther 15 von Vers 35 ab. Möchte aber jemand sagen, wie werden die Toten auferstehen und mit welcherlei Leib werden sie kommen? Du Narr, was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa Weizen oder der anderen eines. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, und einem jeglichen Samen seinen eigenen Leib. Nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch, sondern ein anderes Fleisch ist der Menschen, ein anderes des Viehs, ein anderes der Vögel, ein anderes der Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. So auch die Auferstehung der Toten, wo einer den anderen an Glanz übertrifft. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam war zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der da lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der andere Mensch ist vom Himmel. Welcherlei der Irdische ist, solcherlei sind auch die Irdischen. Und welcherlei der Himmlische ist, solcherlei sind auch die Himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Wir hören noch mal ein. Ich will heute über den besiegten Tod reden und habe als Predigtext Matthäus 28, Vers 1 bis 10, morgen dann über das neue Leben. Als aber der Sabbat um war, und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein ab und setzte sich darauf. Und seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel hob an und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stätte, da er gelegen hat. Und geht eilend hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilend vom Grab mit Furcht und großer Freude. Das ist eigentlich ein Gegensatz, Furcht und Freude. Aber es ist so groß, dass man das gar nicht ganz fassen kann. Und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, daselbst werden sie mich sehen. Herr, mach uns deines Sieges ganz gewiss. Amen. Wir können ja das Hören solcher Worte nicht loslösen von unserem eigenen Erleben und von dem, was wir empfinden. Meine Gedanken gehen heute Morgen zur Intensivstation im Uracher Krankenhaus, wo meine Mutter liegt. Einem schweren Herzinfarkt, nachts zum Karfreitag. Und wie wir am Karfreitag dann hingefahren sind und dort hineingegangen sind in diesen Raum, der voll ist mit diesen medizinischen Apparaturen. Es war so schwierig hereinzukommen, weil die Besuche eigentlich gar nicht erlaubt sind. Da hat uns das so gepackt, wie das ist. Wenn dann so ein Kranker sagt: Ich bin doch geborgen. Ich weiß doch, dass da Jesus mich hält. Und ich freue mich, wenn ich zu ihm darf und wenn mein Leben abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, aber er lebt und sagt mir noch ein paar Gottesworte. Dann auf einmal wird einem dies ungeheuer groß. So lebt Jesus mitten in dieser Welt, wo wir Angst haben, wo wir uns sorgen. Und dann wird uns jedes Wort so voll Bedeutung, dass wir dann aussprechen am Rand des Todes, am Rand der sichtbaren Welt, in der wir uns bewegen. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für uns Sünder räte, wo sollte ich, Ärmster unter den Elenden, mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe. Ich wollte so, dass Sie heute die Botschaft des auferstandenen Herrn in Ihrem Leben erfahren und das erkennen, wie das eine Ausweitung gibt, einen weiten Raum, so weit, wie man gar nicht mehr sehen kann. Eine Freude, die durch nichts mehr eingeengt werden kann. Mein Herr lebt und ich bin in seiner Hand geborgen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Ich will heute aus dieser Geschichte nur drei Dinge herausgreifen. Es steht so viel drin, aber drei Dinge sind mir wichtig. Zuerst der verwandelte Friedhof. Von einem Friedhof die Rede. Und Jesus hat seinen Ostersieg ausgerechnet auf einem Friedhof zuerst demonstriert. Er hätte das viel eindrucksvoller tun können, irgendwo in Jerusalem auf einem großen Platz, wenn er dort erschienen wäre. Ihm hat es gefallen, gerade diesen Platz zu benutzen. Wir kennen ja die Friedhöfe. Stuttgart hat 41 oder 42 Friedhöfe. Sie sind mit Liebe aufgebaut. Dort, wenn man hindurchgeht, die Erinnerungszeichen an die Verstorbenen, die Blumen, die man hintut, die Grabsteine, die ein Stück weit das Andenken des Verstorbenen über die Zeit hinweg retten sollen. Aber es sind diese Friedhöfe auch immer wieder Gedenkstätten unseres Sterbens. Mir steht das noch so vor Augen, wie ich mit unserem Oberbürgermeister Klett einmal durch den Pragfriedhof ging nach einer Bestattung und dann sagte er, jetzt muss ich noch ans Grab meiner Eltern gehen. Und dann ging er da diesen Weg entlang und stand allein vor dem Grab. Wenige Wochen später war er selber tot. Das war so ein Reden des Grabes und des Friedhofes vor uns, in unserer Schaffenskraft, und dann kommt der Tod und zerbricht uns. Aber dort auf dem Friedhof beginnt auch die Osterfreude. Und wenn wir solche sind, die auf Jesus schauen, dann muss an den Gräbern unsere Freude ganz groß sein, unser Staunen, was er macht und was er fertig bringt. Die zwei Frauen, die wollten hier noch ihre Liebe zu Jesus ausdrücken und kamen ans Grab hin. Sie hingen an Jesus auch nach dem Tod. Und das ist etwas Großes. Wenn man also Witwen fragt und sagt, wie ist denn das mit dem Andenken, dann sagen sie, Am Geburtstag meines Mannes hat noch einer geschrieben oder gar keiner mehr. Diese Liebeszeichen sind in unserer Welt noch so wohltuend, die hier gegeben werden. Aber noch etwas Größeres ist, wenn der Auferstandene seine Osterfreude mitteilt. Was war denn eigentlich geschehen? Da sitzt ein Bote Gottes auf diesem Stein. Es ist der Triumph Gottes, dieser Stein, der gleichsam den Toten abschließt, damit man nicht dahinter schaut, in diese Verwesung, so wie wir das Grab zuschaufeln. Da sitzt dieser Bote Gottes drauf. Das ist sein Sieg. Es ist ja heute Mode bei unserem Bundeskriminalamt, dass man Phantombilder anfertigt, nach Zeugenaussagen, wie das wohl ist. Wenn man ein Phantombild dieses Boten Gottes machen würde, dann achten Sie mal drauf, was da rauskäme an Zeichnung noch. Wie ein Blitz, zeichnen Sie mal einen Blitz, weiß wie Schnee. Wenn Sie mal im Sonnenlicht auf einem Schneefeld gestanden sind, dann wissen Sie, wie diese Erscheinung für diese Frauen war. Es war nur ein blendend helles Licht, ein Erschrecken, wie sie dahin traten an das Grab. Zinzendorf, den ich so liebe, der hat ja diese Erkenntnis gehabt, dass Christen nur in weißen Särgen begraben sein sollten. Und er hat das bei der Brüdergemeinde durchgesetzt. Trauerfarbe weiß, Särge weiß. Dieses helle, glänzende Scheinen des Boten Gottes, das ist das Zeichen, wenn wir sterben. Wir fallen in die Hand des lebendigen Herrn, der uns zum Leben ruft. Das ist keine Stunde der Trauer mehr und kein Rückblick mehr an das Schwere. Denn Gott hat dem Tod seine Beute entrissen und Jesus ist unter den Lebenden und nicht mehr unter den Toten. Alle Osterberichte erzählen noch davon, dass die Frauen sehr verlegen waren und sich nicht zu helfen wussten hier mit diesem Geschehen, das sie hier vor Augen haben. Das ist gut so, dass das festgehalten ist. Und das ist ja heute bis zum heutigen Tag bei Christen eine merkwürdige Sache, dass sie so viel Verlegenheit mit Ostern haben. Wie können wir das in unserem Glauben recht ausdrücken und wie kann das unser Verstand nachvollziehen? Nie! Das sprengt unser Denken. Aber das ist eine Tatsache, die unser Leben begründet und das unseren Glauben begründet. Und von dem gehen wir aus. Die anderen Jünger dachten ja zuerst, das wären Märchen. Soll ja heute auch Christen geben, die meinen, das wären Legenden. Es ist ganz klar, dass das Menschen denken. Und dann haben diese ersten Jünger erfahren, nein, tatsächlich, er hat den Tod überwunden. Und dieses unfassbare Ereignis ist geschehen. Es gibt auch gar keine Erklärungsmöglichkeiten für dieses große Geschehen, als einfach das Erleben und das Bezeugen, das ist geschehen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und wir wollen uns damit gar nicht trösten und sagen, das war schon bei diesen Frauen so, dass sie so verlegen waren an Ostern. Das ist die große Not einer müden Christenheit, dass sie, wir sprachen am Karfreitag davon, dass sie das Sühneleiden Jesu nicht mehr versteht. Und ich möchte heute in Ostern sagen, dort, wo die Gemeinde Jesu nicht mehr versteht, dass er den Tod zerbrochen hat. Das ist die größte Not der Gemeinde und der Christenheit, die alles andere weit, weit überdeckt. Alle anderen Fragen sind gar nicht so wichtig. Aber wo man den lebendigen Herrn nicht mehr hat, ist alles umsonst. Luther hat darum gerungen, dass der Glaube an den Auferstandenen im Mittelpunkt seines Lebens steht. Und er hat in seinen Depressionen es immer wieder gerufen, vivid, er lebt. Und dann hat er sich's mit Kreide auf den Tisch geschrieben, weil selbst dieser große Glaubenszeuge solche Mühe hatte, das in allen Augenblicken zu wissen. Wenn er bedroht war von Kaiser und Reich, wenn er geängstet wurde, wenn er enttäuscht war von Freunden, er lebt. Daran richtet sich doch der Glaube auf. Und was gibt das für eine Ausweitung in Ihrem Leben, wenn Sie dieses im Glauben fest wissen, er lebt. Und ich darf auf ihn schauen und ihm vertrauen. Das ist noch ein kleiner Zug, der mir da wichtig ist auf dem verwandelten Friedhof. Wie die Frauen ins Grab hintreten, dachten sie, wie kriegen wir eigentlich den Stein weg? Tja, das ist so eine Arbeit, die kriegt man nicht so leicht fertig. Und haben sie noch rumgerätselt. Und erlauben Sie mir, dass ich das als ein Bild nehme. Wenn ich einen Trauerbesuch mache oder eine Traueransprache halte, denke ich, wie kriege ich den Stein da weg? Ich wollte den Leuten so ein bisschen helfen, diesen schweren Stein, der da auf dem Grab liegt, nur ein Stück weit wegzuschieben, Trost zu geben, und dann drücken wir und kriegen den Stein nicht weg. Wir kriegen den Stein nicht weg. Wir hatten ja auf einer Freizeit in Arosa einmal eine Familie dabei, die wenige Wochen vorher ihre Tochter verloren hatten bei einem Autounfall. Und ich weiß nur, wie sie angekommen sind, da einige von ihnen kennen sie. Ich darf das erzählen, weil es die Familie selber dann gerne auf unseren Freizeiten erzählt hat, wie das war, wie sie kam mit der bunten Krawatte, damit niemand weiß, in welcher Wunde, mit welcher Wunde sie leben müssen. Und niemand durfte davon reden. Und dann geschah das Große, dass der Herr den Stein wegrollt. Und dass auf einmal Menschen durch das Grab hindurch sehen und den Auferstandenen vor Augen haben. Ich kann das nicht machen. Der Herr macht das. Er nimmt den Stein weg. Keiner von uns kann ihn wegdrücken. So verwandelt er Friedhof, Friedhofsgräber und Trauerzeiten, weil er zu Menschen redet, weil er sich Menschen zeigt als der Herr. Wir haben da von diesem Lied gesungen, wo nachher diese Verse kommen, wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand, wer mich will halten, wird zu Schand. Lebt Christus, was bin ich betrübt, ich weiß, dass er mich herzlich liebt. Wenn mir gleich alle Welt stürb ab, genug, dass ich Christus bei mir hab. Nun muss ich von etwas Zweitem reden. Ich möchte das untergliedern, damit wir auch die spezielle Aussage erkennen. Ich muss über das spannende Leben der Jesusjünger reden. Nichts ist so grausam wie Langeweile und fades Leben. Das gibt es auch, aber Jesus-Jünger haben ein spannendes Leben. Manche leben auch so, die denken, ja, das ist so wunderschön, ich habe diese Glaubensgewissheit, er ist auferstanden. Jetzt wollte ich am liebsten gleich in den Himmel gehen. Jetzt ist alles so schön und groß, das gibt es, dieses Heimweh nach der Ewigkeit. Aber hier sagt ihnen der Auferstandene, diesen Frauen, etwas anders. Die Boten sagen, siehe, er wird vor euch hingehen, da werdet ihr ihn sehen. Achtet mal darauf, wie ihr die Macht des Auferstandenen noch erleben werdet. Die Frauen, die konnten ja noch gar nicht fassen, dass Jesus auferstanden war. Die waren noch voller Probleme. Aber ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, das hat wenig Sinn, wenn sie jetzt sagen, jetzt lassen Sie mich mal grübeln, ob das sein kann. Oder jetzt sitzen wir mal Tage und Nächte zusammen und sprechen miteinander, ob das sein kann. Da kriegen Sie keine Gewissheit. Die Boten Gottes sagen, geht, lauft hinein in die Welt und dann werdet ihr erfahren. Da ist der Auferstandene, der euch begegnet und der euch seine Macht erleben lässt. Und wie war denn das dann? Da haben sie es miterlebt, wie der Auferstandene einen Verfolger der Gemeinde, vor dem sie gezittert haben, herumgeholt hat und zu einem Zeugen seiner Auferstehung gemacht hat, den Saulus. Und das haben sie gar nicht begreifen können, wie bei dem großen Pfingstfest plötzlich Petrus einen Mut hat zu predigen und 3000 Menschen zum Glauben kommen, da er wird vor euch hingehen. Normalerweise haben sie sich eingeschlossen und gesagt, ich habe so einen schwachen Glauben und ich bin so abhängig, ich brauche ein paar Seelsorger, die mich beschützen und bemuttern und hochpäppeln und Nein, 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 hinein in die Welt, frei. Es waren ein paar, die haben's gewagt, das waren Flüchtlinge, die man aus Jerusalem vertrieben hat und die dann in Antiochien auf der Straße angefangen haben, vom Auferstandenen zu reden. Geht hin, er wird vor euch hergehen, da werdet ihr ihn sehen. Und da haben sie erlebt und erfahren, da ist doch der Auferstandene. Und jetzt müssen Sie das mal weiterverfolgen, wie das gerade die Apostel erkannt haben. Wie ein Apostel sich rühmt und sagt, ich erfahre die Macht des Auferstandenen am meisten dann, wenn ich denke, jetzt ist alles verloren. Da, wenn ich am Leben verzage, in diesen Stunden, da erfahre ich ihn. Wie er im Seesturm war und das Schiff zerbrach vor Malta, da war es ihm groß, er lebt, vivid, ihm traue ich. Als man die Gefängnistüre zuschlug und er dann Monat um Monat in diesem dunklen Loch drin saß und nichts mehr tun durfte für seinen Herrn, er lebt. Und er wird auch diese Gefangenenzeit wertvoll und wichtig machen. Geht hin, er wird vor euch hergehen. Und ich wollte sie so senden in ihre Lebensplätze hin, wo sie stehen. Und geht hin, er wird vor euch hergehen. Da werdet ihr ihn sehen. Da werdet ihr staunen, wie er seine Macht erweist. Das hat ja Paulus dann noch einmal dargestellt. Wenn auch da in 2. Korinther 4 und in anderen Abschnitten davon spricht, wie an seinem sterblichen Leib, an der Schwachheit seines Körpers, Jesus immer wieder seine Auferstehungskraft so zeigt, dass er überhaupt wieder kann. Da sagt er, als jedes Wort, das ich rede, ein Wunder dieser Macht des Auferstandenen. Ich habe zuerst eigentlich gewünscht, dass ich wieder ganz genese. Dann hat er mir es vorenthalten, denn dann ist mir immer das so groß, jedes kleine Stück seiner Zuneigung und seiner Begnadigung, die ich erfahren darf. Und das ist groß im Leben, das er uns gibt und dass ich mit ihm leben darf. Und nun muss ich Sie an dieser Stelle noch auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Das dürfen Sie nicht vergessen. Wir haben bis jetzt etwas noch gar nicht ausgelotet, was der Mittelpunkt der biblischen Botschaft ist. Jesus hat nicht bloß meinen physischen Tod weggenommen. Das ist nicht bloß das Schlimmste meines Lebens. Sondern der, der am Karfreitag meine Schuld ins Grab nahm, der ist auferstanden. Sitzen viele jetzt unter uns, die bedrückt sind über ihrem falschen Leben und so vielem, was in ihrem Leben Unrecht war. Und die nie davon frei werden und die es immer wieder belastet, warum sie Gott so betrüben mussten. Und die sagen, das ist die Wunde meines Lebens, das sind Dinge geschehen und die kann ich nicht mehr ausradieren. Ich darf es Ihnen hier sagen, in diesem zweiten Teil, das spannende Leben der Jesusjünger. Doch, das ist ins Grab Jesu hinuntergenommen und er kommt aus dem Grab ohne unsere Schuld. Und die hat er drunten gelassen und die ist weg. Und sie dürfen nicht mehr davon reden, wenn sie die Auferstehung Jesu ernst nehmen. Dann ist ein Schlussstrich passiert. Und jetzt gehen wir nimmer ins Grab und gruseln herum und suchen alte Dinge, sondern die sind weg. Im Grab liegen nur die sauberen Binden und sonst nichts mehr. Alles andere ist weg. Und da ist die Schuld von unserem Leben abgestreift. Und da reden wir nicht mehr davon, dass in unserem Leben das Notvolle immer wieder da sei, sondern da sieht man nur das, dass wir Angenommene sind und dass wir in unserem Leben diesen großen Ruf haben, vom Auferstandenen Bürger seines Reiches zu sein. Und er beruft mich jetzt, sein Zeuge zu sein in dieser Welt und ich darf ihm folgen und er möchte mein Leben dazu benutzen, dass etwas von der Auferstehungskraft sichtbar wird. Wie wird das in meinem Leben sein, wenn jetzt der Auferstandene wirkt? Jetzt wissen wir es doch genau. Es ist doch nicht die menschliche Person, bei mir nicht, bei Ihnen nicht, die etwas wirkt, sondern der Auferstandene, der aus unserem sterblichen Leib große Taten wecken will. Und das interessiert uns, was er noch macht und was er noch tut in unserem Familienleben, an unserem Berufsplatz, dort, wo wir mitten in der Welt stehen. wo wir Worte reden, wo wir heute Mittag einen Kranken besuchen und ihm Mut zusprechen und wissen, der Auferstandene wirkt durch mich. Jetzt lassen Sie doch in Ihrem Leben diesen Einschnitt geschehen sein. Er hat mein Leben in den Tod genommen und er ist auferstanden und kann ein neues Leben beginnen. Und dann gehen Sie mit ihm hin und fragen nur, wo kannst du mich brauchen? Zeig mir kleine, ganz kleine Plätze, wo du einen treuen Boden und einen treuen Zeugen gebrauchen kannst. Das sind große Plätze, wo die Macht des Auferstandenen sichtbar wird. In einem neuen Eheleben, wo sich zwei Menschen wieder anders verstehen. Wo unser Verhältnis mit anderen Menschen wieder neu wird, weil wir feinfühlig und sensibel werden für die Dinge, wo wir anderen Unrecht tun. Und dann, wo wir gebraucht werden, um in der Kraft des Auferstandenen Friede, Freude, Liebe, Geduld zu leben. Ich darf da morgen weitermachen mit der Predigt. Ich freue mich darauf über das neue Leben. Aber ich möchte noch einen dritten Teil hier anhängen. Der Auftrag für die Welt. Siehe, er wird vor euch hergehen. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern. Verkündigungsdienst ist schwer. Kommen Sie nur nicht auf die Idee, als seien die menschlichen Gaben wichtig für die Verkündigung. Das ist nicht richtig. Wir reden alle mit unseren Gaben, wie wir es haben, aber sie können unserem Herrn auch im Wege stehen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, dass man die eindrucksvollsten Zeugnisse bekommen hat von Menschen, die unbeholfen das Zeugnis gegeben haben, ich weiß, Jesus ist da. Und die einem das in einer schweren Stunde zugesprochen haben. Es kommt gar nicht auf die Gaben an, sondern ob das geschieht, dass der Auferstandene durch dieses Zeugnis hindurch zu Menschen kommt. Die Frauen konnten ja auch gar nicht reden, nicht nur, dass sie ungeeignet waren. Frauen können oft besser reden als Männer, ich möchte jetzt keinen Streit über Emanzipation haben, sondern mir geht es nicht um Frauen oder Männer, sondern das waren überhaupt Leute, die da nicht geschult waren. Und wir haben es ja dann erlebt, als sie da hinkamen zu den Jüngern, haben die gesagt, das sind ja Frauengeschichten. Das glauben wir überhaupt nicht. Das Zeugnis ist ja gar nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Das mag sie trösten. Wir suchen ja in unserer Stadt immer noch 800 Mitarbeiter für unsere Evangelisation im Sommer. 130 haben wir. Sitzen ja eine ganze Reihe Leute hier, aber sie sagen, oh, ich kann das nicht. Ja, was wollen sie denn können? Wir können das alle nicht. Das kann kein Mensch sagen, er lebt. Und dann glauben die Leute, die lachen sich doch einen Ast, wenn sie das hören. Wie soll das denn sein, wo sogar die Jünger über das Zeugnis dieser Frauen lachten. Aber der Herr wirkt durch das treue Zeugnis. Und er hat sich diesen Jüngern selbst gezeigt. Und ich bin oft verwundert, wie das in unserem schlichten Kirchlein passiert, dass ich hier meine Worte, die ich hier vorbereite und vortrage, benutzt werden plötzlich von dem Herrn, der zu Ihnen kommt und mit Ihnen und ganz direkt redet und Sie gewiss macht. Und darum ist das Zeugnis in der Welt jetzt so wichtig, dass wir weiter sagen, er lebt, dass wir das hineinrufen in diese Welt. Ich habe sonst vom Glauben wohl nicht viel verstanden, aber das habe ich begriffen. Und ich will es ein Leben lang immer besser begreifen. Er lebt, er hat im Tod die Macht genommen. Ich will das weiter sagen. Und es wird ganz allein so sein, dass wir das nicht allein nur mit dem Mund weiter sagen, sondern wir werden ja in dieser Welt stehen als solche, die auch ihr Leben dort in der Welt haben. Und dann wird das ein Zeugnis auf dem Hintergrund meines Lebens sein. Wenn die Ostkirche heute ihr Osterfest feiert, dann singen sie ja diese Osterliturgie, lasst uns umarmen und küssen und denen, die uns hassen, in der Kraft der Auferstehung vergeben. Das ist Zeugnis. Ich werde gehasst und ich liebe, weil ich weiß, er lebt. Das ist der einzige Grund. Sonst wäre ich ja verrückt, ich würde lieben, wo mich einer hasst. Sondern ich traue auf den, der den Tod überwunden hat und in dessen Hand ist mein Leben. dass wir eine andere Ordnung in der Verwendung unserer Gelder haben, dass unsere Zeit anders aussieht, dass wir vergessen können, was ich will und mein Egoismus an mir sucht, sondern dass ich das suche, was Jesus will. Ist alles nur vom Auferstandenen abhängig. Und dann werden wir auch solche sein, die durch Leiden hindurchgehen und die geplagt werden und die Lasten im Leben zu tragen haben. Und dann auf einmal wird uns das geschenkt, so wie es mir meine Mutter dort auf der Intensivstation bezeugen konnte. Es ist alles groß. Ich las nur im Lexikon, dass man bei Herzinfarkt schreckliche Todesangst hat. Und der Herr kann es machen, dass alle Angst von einem wegfällt, dass man vor den Toren der Ewigkeit steht und hindurchsieht, weil der Stein abgewälzt ist. Gehen Sie hin, er wird vor euch hergehen. Ihr werdet ihn sehen. Amen. Und nun singen wir vom Lied auf mein Herz mit Freuden. 86, die Verse 4, 5 und 6. Herr, wir freuen uns über deinen Ostersieg. Aber es ist so notvoll, wenn wir diesen Sieg gar nicht in unserem Glauben fassen können. Wenn wir uns immer wieder durcheinander bringen lassen von all dem Sichtbaren, von all dem, was auch gegen deinen Ostersieg spricht. Es sind so viele Dinge im Leben, denen wir folgen, die uns bestimmen und die uns von dir wegtreiben. Lass du jetzt dein neues Leben sichtbar werden bei uns. Geh du uns voran, dass wir auch in den kommenden Tagen dich erfahren und erkennen als den, der lebt, als den, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir wollen deinen Namen bekennen an den Kranken und Sterbebetten und wollen es dann erleben, wie du Menschen hineinnimmst in deinen Frieden. Wir wollen das ausrufen und bekennen in einer Welt, in der Menschen keine Hoffnung haben und verzweifelt sind. Und lass du es geschehen, dass du Menschen im Glauben befestigst, dass du Menschen rufst in deine Nachfolge. Ja, und dass auch dieses Wunder geschieht, dass wir mit unserem irdischen sterblichen Leib durch deine Kraft Früchte des ewigen Lebens bringen können. Wirke du in uns Liebe, Freude, Friede, Geduld. Dieses neue Leben, das dir ähnlich ist und das schon hier in dieser Welt Zeugnis ablegt von deinem neuen Reich. Und so befehlen wir uns dir an, Herr, und bitten dich, dass du uns ganz hineinnimmst in dein Wirken und dass du aus uns etwas machst zum Lob deiner Herrlichkeit. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. wollen von diesem Lied 87 noch den ersten Vers singen. O Tod, wo ist dein Stachel nun? Ein Spottlied auf den Tod, der überwunden ist und der keine Bedeutung mehr für uns haben darf, weil wir auf die Macht des Auferstandenen sehen. O Tod, wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, o Herrn? Was kann uns jetzt der Teufel tun? Wie grausam er sich schämen? Was sagen wir uns im Sinn? So will ich auch noch wissen. Wir haben jetzt im Anschluss an den Gottesdienst eine kleine Kirchenmusik. Zuerst von Johann Sebastian Bach, die Flötensonate Nummer 1 in H-Moll, den ersten Satz, Fräulein Dummler in der Flöte und unser Organist Herr Herzl an der Orgel. Und dann von Johann Sebastian Bach noch Präludium und Fuge in H-Moll für Orgel. Am nächsten Wochenende ist ja unsere Missionskonferenz von Licht im Osten, Dr. Krimmer wird sprechen und Hans Brandenburg. Da liegen noch die Programme aus, ich glaube, auf dieser Seite. Wir sind sehr bedrückt, dass am 21. März in der Nähe Leningrads nun nach jahrelangem Suchen die größte Druckerei des Samizdat ausgehoben wurde, wo in den letzten Jahren 300.000 Neue Testamente illegal gedruckt wurden. Was dort die Christen im Verborgenen in diesem totalen Polizeistaat aufgebaut haben, das ist jetzt erst zu reden. Wir konnten über diese Dinge nie reden. 3,5 Tonnen Papier haben sie gehabt. Das konnten sie sich nur so beschaffen in den Läden und sammeln. Und dass nun das ausgehoben ist, die Leute sind in Haft. Wir wollen auch da immer dran denken. Deshalb ist mir das so wichtig, in der Missionskonferenz auch etwas zu hören von den Taten Gottes. Und dann wollen wir auch die Macht des Auferstandenen kennenlernen, wenn er auch Wege geht, die uns gerade nicht passen. Und wenn er seine Macht zeigt auf Wegen, wo wir keine Lösung mehr sehen. Hier wird am nächsten Sonntag dann Herr Ratter predigen, der Vorgänger von mir hier an der Gemeinde. Wir haben dann wieder zwei Gottesdienste. Morgen nur ein Gottesdienst. Ich will da noch über das neue Leben reden anhand von Johannes 20, die Erscheinung des Auferstandenen unter seinen Jüngern, wie das ist, wenn er ein Leben verändert und wenn er Sünde überwindet und Neues in unserem Leben schafft. Auf unserer Freizeit in Pellworm war ein großer Andrang, schon vor Weihnachten, wir konnten ja schon im Dezember niemanden mehr aufnehmen. Und nun hat es sich ergeben, dass eine ganze Familie zurückgetreten ist. Wir konnten keine große Warteliste führen, weil die Leute ja dann auf andere Freizeiten sich angemeldet haben. Es ist jetzt auf der ersten Freizeit, die ersten 14 Tage der Schulferien, sind 6 Plätze frei. Das ist also ideal für Familien und sonstige Leute, die das raue Nordseewetter lieben. 6 Plätze in Pellworm, wenden Sie sich rasch an meine Frau, weil die dann bald wieder vergeben sind in Verbindung mit dem Brüderbund. Dann unser Herr Frank, der schafft ja gewaltig im Dobelgarten. Wir hatten eine Baufirma, die uns alles versprochen hatte. Und nun hat sie festgestellt, dass das gar nicht geht, dass man den Beton nicht pumpen kann. Nun haben wir das alles gemacht. Noch in der Karwoche haben wir 45 Tonnen Kies heruntergeschaufelt und so weiter. Da ist am nächsten Samstag und am Samstag drauf wieder etwas Arbeitseinsatz. Wir wollen das jetzt doch bald mit den Betonarbeiten zur Anwendung bringen. Wer da sagt, das tut ihm ganz gut, statt dass er auf den Trimmdichtpfad geht, sagt, da helfe ich eine Stunde und so weiter. Herr Frank ist da, er steht da am Anfang der Empore und wenn Sie rausgehen und ihn einfach fragen, ob vor oder nachmittags oder so, dann können Sie es mit ihm ausmachen, auch wo der Dobelgarten liegt. Soll sich keiner da eine Krankheit holen, es tut nur gut. Sie werden nachher sich jung fühlen wie ein Kind, ganz großartig. 2 Tage laufen Sie daher, als hätten Sie ein großes Leiden, aber das legt sich wieder. Dann unser Opfer heute soll für unseren Dr. Kilgus in Pakistan sein. Er hat einen Brief geschrieben und da hat es mich sehr interessiert. Ich will diese Information auch für Peter weitergeben. Wir wollen auch da Zeit haben, unseren Gottesdiensten, dass wir das hören. Er ist ja ganz in Nordpakistan und die Unruhen, die da laufen, gestern wurde ja wieder von 16 Toten gesprochen, die da erschossen wurden bei Demonstrationen. Er ist der Überzeugung, dass es ganz furchtbar wäre, wenn ein Wechsel der Regierung käme. Bhutto, der jetzige Präsident, sei der Einzige, der überhaupt sich für die Missionare einsetzen würde. Die Opponenten fordern und haben auf ihr Programm geschrieben, alle Fremden raus, so rasch wie möglich. Und wir wissen gar nicht, wie lange dieser Missionsdienst dort geschehen kann. Es geschieht sehr viel in Pakistan. Es ist eine große, relativ große Christenheit für ein Islamland dort. Und es sind sehr viele englische und amerikanische Missionare dort auch. Und nun wollen wir diesen Dienst auch für dieses Jahr finanziell tragen.